Donnerstag ist unser Dazwischentag. Da nehmen wir uns Zeit, um zu reflektieren, was so los ist mit uns, unserer Freundschaft und der Welt.
Ja, wir vereinen Themen, die vermeintlich Gegensätze sind und bewegen uns im Dazwischen.
Dazwischen. Zwischen Defekt und Exzellenz. Dazwischen.
Hallo Christina.
Hallo Roberto.
Hallo. Na, wie geht es dir heute? Defekt oder exzellent?
Einen guten Schluck Rotwein. Mir geht's defekt.
Dir geht's defekt?
Mir geht's defekt.
Warum?
Mir geht's so richtig defekt.
Was ist denn passiert?
Das Wetter.
Das Wetter.
Mein Körper hatte sich schon so schön an die Wärme gewöhnt und jetzt regnet es und ist kalt und deswegen fühle ich mich defekt. Ganz Aha. einfach und schlicht.
Okay.
Und du, mein Lieber, wie fühlst du dich heute?
Ich
defekt.
Fühle mich... Ich unterbreche dich wieder.
So, so wie fängt schon gleich, wie fängt schon gleich so an.
Genau, ja. genau, typisch. Nee, ja, dann stell die Frage bitte noch
nochmal. Nochmal.
Ja, was wolltest du mich fragen, wie ich mich fühle?
Ja, wie fühlst du dich denn heute, mein Lieber, defekt oder exzellent?
Ich fühle mich exzellent, weil wow. eben Frühling ist. Es ist endlich Frühling. Ja, ist doch egal. Es ist aber, es fängt jetzt die Zeit,
auf dem Papier
steht das Frühling.
Und dann ist bei Roberto Frühling.
Ja, du, es kommt jetzt die Zeit, die ich lieber habe. Also Frühjahr und dann Sommer und dann der Herbst. Der Winter ist immer so ein bisschen herausfordernd für mich. Deswegen freue ich mich auf die Zeit, die jetzt kommt.
Ja, wie schön.
Sehr, ja. Aber wir haben heute, ja.
Wir fühlen uns eigentlich exzellent, oder?
Wir fühlen uns exzellent, weil wir haben heute eine Gästin bei uns und nämlich Ulrike. Hallo Ulrike.
Willkommen Ulrike.
Hallo Ulrike.
Hallo, herzlich willkommen.
Zum herzlich Wohl. Willkommen Ulrike. Da habe ich gerade mal erstmal bevor, also du wirst dich gleich vorstellen, wer denn Ulrike ist, aber ich habe gerade mal eine Frage. Findest du das eigentlich gut, dass man sagt Gästin und nicht Gast? Also findest du diese ganze Gender-Sache eigentlich etwas Tolles oder bist du da eher irritiert?
Also tatsächlich gendere ich im Herzen, aber nicht in der Sprache. Das ist einfach so. Also meine Haltung ist da ganz klar. Ich bin unbedingt dafür, aber nicht in der Sprache. Das haut auch einfach nicht hin. Ne? Also die Melodie verändert sich. Ich lehne das nicht ab. Ich mache das auch mal mit. Wenn das jemandem sehr wichtig ist, dann bediene ich das auch. Und ist auch in Ordnung für mich, aber ich fühle mich doch durchaus als Gast.
Okay.
Ich nehme aber auch die Gästin an. Also bitte.
Okay, dürfen wir dich als Gästin?
Ja.
Und darf
ja,
ich dich jetzt fragen, wie es dir denn jetzt geht? Defekt oder exzellent?
Stimmt, ich habe nicht mal gefragt. Ja, typisch, entschuldige, ja.
Exzellent ist, also... Ich würde mal sagen, es geht in Richtung exzellent. Also mir geht's ganz gut, ich bin wohlauf, ich freue mich und bin auch total in Frühlingsstimmung.
Okay.
Und habe einfach schon, genau, ich habe schon viel gesehen vom Frühling, vor allem in meinem Garten.
Ja, du wohnst ja eben nicht in der Stadt, ne?
Ja.
Wer ist denn aber Ulrike? Da werden unsere ZuhörerInnen wahrscheinlich sich fragen, wer ist denn Ulrike?
Ja, also ich bin eine Frau, geboren und aufgewachsen in Ost-Berlin, 50 Jahre alt und mein Thema ist die Tantra-Massage und zwar unterrichte ich die Tantra-Massage. Ja.
Und zwar hat Ulrike, also Ulrike ist auch meine Lehrerin, wenn man so sagen kann. Also ich habe bei dir die Tantra-Massage auch gelernt.
Und ein begeisterter Schüler. Ich habe das ja so ein bisschen miterlebt. Du war immer total begeistert, ja. Von dir und von dem, wie du es lehrst.
Wunderbar.
Eines der Schlüsselmomente bei der bei unserer Ausbildung, und das haben wirklich alle gesagt, die da studiert haben, also die mit mir lernen durften bei dir. Das war nämlich der Moment, als es darum ging, als wir uns zum ersten Mal nackt, also als wir zum ersten Mal nackt waren. Das war nämlich fast unangekündigt. Also du hast das alles wunderbar aufgebaut. Das war dann irgendwann mal so nach, weiß ich nicht, was war die Hälfte der Ausbildung oder so, als es dann darum ging, die Mitschüler sozusagen zu massieren und eben dann nur noch ein Lungi zu haben und eben keine Kleidung mehr zu tragen und dann sogar ganz nackt zu sein. Und wie du das einfach, und das fand ich so genial, auch so als Lebenskonzept, wie du das einfach, du warst die Erste, die nackt war. Du hast dich als Erste entblößt, sozusagen. Und dann war das für uns klar, ah, okay, gut, jetzt dürfen wir uns auch entblößen. Wir sind so in einem sicheren Rahmen. Und das fand ich total toll, weil für mich hatte es auch sowas wie eben im Leben halt auch, wenn man möchte, dass die anderen Menschen jetzt nicht nur physisch, sondern auch emotional oder geistig entblößen oder sich zeigen, wie sie sind, muss man schon als Erster selber so unterwegs sein, damit das überhaupt möglich ist. Das hat mir zum Beispiel sehr gefallen. War das bewusst gemacht?
Ja, also ich mache das bewusst und ich bin tatsächlich jetzt aber überrascht, weil ich tatsächlich dachte, dass das dann, wenn es passiert, gar kein Thema mehr ist und da gar kein Fokus mehr drauf liegt, auf diesem Nacktsein. Ich habe gedacht, das geht irgendwie so unter und jetzt sind wir eben nackt.
Und das ist, glaube ich, eben das Tolle. Das ist nämlich das Tolle, weil es war wirklich, weil es war nicht so. Es war für uns schon so, weil wir waren ja alle so sehr schamhaft so und hatten so, also du, wie gesagt, du hast das ja so peu à peu immer mehr aufgebaut und so, aber es war halt noch nicht so, dass wir vollkommen nackt waren. Waren wir noch nicht. Und an dem Tag, als es war, kann ich mich erinnern, war das so, also wir hatten ja schon viele Gespräche davor darüber, aber an dem Tag, als es dann eben soweit war, ja, kamst du rein, hattest du noch so ein Lungi an und dann ging es zur Massage und dann hast du den Lungi ausgezogen und dann warst du nackt und dann war für uns auch klar, ah ja, okay, jetzt können wir auch nackt sein, so. Ja. Und das war wirklich, ich habe das dann auch mit den anderen besprochen und es war wirklich so, das war so toll, weil es es war so natürlich, es wurde plötzlich so natürlich, es wurde nicht eine große Sache daraus gemacht und das war so gut. Und du bist da eben als Vorbild da, hast damit begonnen. Mhm. Und das war das war wirklich, das war auch, das ist sowieso so, das mochte ich sehr, deine Art des Lehrens auch, ja. Also nicht nur, was du uns über die Tantra-Massage beigebracht hast, sondern auch, wie du das gemacht hast, hat mich sehr beeindruckt.
Wow, ein Lob. Ulrike, darf ich dich fragen, ja, wie bist du da hingekommen zu Tantra?
Ich habe vorher, vor vielen, vielen Jahren, vor ungefähr 20 Jahren, andere Körperarbeit gemacht, und zwar Shiatsu. Mhm. Und habe da wirklich mit diesen Akupressurgeschichten mich ein bisschen ausprobiert und habe festgestellt, dass es ja nicht ganzheitlich ist und dass immer tatsächlich der Genital- und der Analbereich und auch der intraorale Bereich ausgespart werden und da aber einfach so viel sitzt, was berührt und angefasst werden möchte und was auch so viel auslöst, also diese Berührungen dort. Und dann hatte ich in dieser Zeit schon parallel einen Tantra-Lehrer, den ich immer noch habe, bei dem es aber nicht um diese Art Massage geht, sondern das ist einfach wirklich, da geht es um die Lehre. Mhm. So war mir aber dieses Wort Tantra ein Begriff und ich habe mich auf die Suche gemacht und habe tatsächlich jemanden gefunden, der also Tantra-Massage angeboten hat, beziehungsweise habe ich einfach diese Sache an sich gefunden. Und habe mir so eine Massage geben lassen und habe gedacht, genau das ist es.
Schön.
Und das war tatsächlich eine Massage auch ganz in meinem Sinne damals, wobei ich dann diese Leute verfolgt habe, auch also so aus der Ferne, und mich da doch irgendwie distanziert habe von einigen Dingen, wie die also unterrichtet haben. Aber dennoch war das so mein Schlüssel. Mhm. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und war bei verschiedenen Lehrern und habe mich da inspirieren lassen und habe im Laufe der Zeit auch meine eigene Sache entwickelt. Die Tantra-Massage, das Wort ist gar nicht geschützt. Und im Grunde kann da jeder so ein bisschen machen, was er will. Es gibt immer natürlich eine Idee, was da dabei sein muss. Das ist also immer irgendwie, reduziert sich leider meist auf den Genitalbereich. Weshalb Tantra-Massage auch zum größten Teil im Bordell angeboten wird.
Ach ja, das wusste ich gar nicht. In Bordellen wird Tantra-Massage angeboten.
Genau. Ich habe das auch ein paar Mal ausprobiert. Das geht dann eine halbe Stunde, manchmal vielleicht eine Stunde. Da findet aber keine Massage in dem Sinne statt, sondern da findet irgendwie körperliche Reibung statt. Ja. Und dann bekommt man irgendwann mal, je nachdem, also in meinem Falle, ich als Frau, einen Finger eingeführt oder so, was dann mehr oder weniger jeweils unangenehm war und ich abgebrochen habe, aber hätte ich auch nicht abbrechen müssen, weil es ging ja sowieso nur eine halbe Stunde. Aber einfach mal, um zu gucken, was andere Leute damit machen. Ne?
Würdest du sagen, also was, worin besteht eigentlich der Unterschied? Also wenn du sagst jetzt so, also oder jetzt natürlich kurzfassend oder so, was ist der Unterschied zwischen sozusagen der Philosophie, oder Osho sagt ja sogar, es ist eine Wissenschaft, die Tantra, also der Tantra-Wissenschaft, so habe ich es zumindest gelesen. Er spricht ja da sogar von Wissenschaft, also von der tantrischen Lehre und der Tantra-Massage. Also wo würdest du sagen, ist dort der Unterschied, also oder wo, was ist da anders?
Genau. Also die Tantra-Massage hat mit Tantra eigentlich gar nichts zu tun. Wir bedienen uns bestimmter Dinge aus dem Tantra. Die Tantra-Massage ist aber im Neo-Tantra entstanden, das heißt so 70er Jahre im Westen. Mhm. Und Tantra an sich gibt es ja seit, sagen wir mal, 7000 beziehungsweise noch viel mehr Jahren, aber vor 7000 Jahren ist das, populär, wenn man das sagen kann, geworden. Und Tantra-Massage ist das, was wir jetzt hier machen im Westen mit diesen genitalen und im Zweifelsfalle eben, was ich gesagt habe, analen oder intraoralen, dass wir da überall reingehen in die ganzen Öffnungen. Die Tantra-Massage, die also im Neo-Tantra entstanden ist, ist tatsächlich einerseits absichtslos auch, andererseits ist sie tatsächlich aber auch so wie mithilfe von Annie Sprinkle auch entwickelt und Joseph Kramer aus Kalifornien. Die haben also die Genitalmassagen entwickelt. Ist es schon so, dass es auch einen Fokus gibt aufs Genitale. Also in der klassischen neotantrischen Massage. Und was ich tatsächlich mache, mit dem Hintergrund auch meines Lehrers und dieser ganzen Lehre, ist, dass ich wirklich ganz klar in dieser Absichtslosigkeit bleibe und das unterrichte, in dem Wissen natürlich, dass das ein ganz schmaler Grat ist.
Was heißt in dem Zusammenhang Absichtslosigkeit?
Absichtslos heißt, dass ich wirklich als gebende Person überhaupt nichts befördere, überhaupt nichts pushe oder irgendwas wegnehme, sondern dass ich mit der Energie gehe, die dieser Mensch, der da gerade liegt, hat.
Also ich
gucke einfach und begleite eigentlich nur.
Aber es gibt schon so ein vorgegebenes, so wie bei Massagen generell, so einen vorgegebenen Plan, wie massiere ich und genau. Wie gehe ich da durch?
Also es gibt eine ganz klare Technik, die kann man abstrahieren. Es gibt auf jeden Fall einen Rahmen, das ist ein Ritual. Mhm. Das ist begrenzt alles, zeitlich vor allem. Und es findet einfach in diesem Rahmen diese Massage mit ihrer Technik statt. Aber ich gucke natürlich immer, was ist gerade dran, wie ist mein Empfänger oder die Empfängerin aufgestellt, was braucht es gerade. Also ich passe mich tatsächlich ganz auch ihrem Rhythmus an oder je nachdem. Ne?
Ich habe aber immer noch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, was würdest du denn sagen, also was ist denn diese, was ist denn Tantra? Also jetzt mal von der Massage aus weggenommen, von der Tantra-Massage, was würdest du sagen, ist Tantra?
Das ist tatsächlich eine ganz alte Lehre und da gibt es so viele, es gibt wirklich hunderte Strömungen, das können wir jetzt hier gar nicht besprechen. Ne? Das ist, du hast das vorhin gesagt, auch als Wissenschaft manchmal deklariert, das ist es nicht, es ist eine Art zu sein auch, es ist eine Haltung.
Darf ich mal sagen, was ich begriffen habe? Und du kannst mich gerne korrigieren. Ja. Kannst du mich gerne korrigieren? Also was ich als das Zentral, ich versuche es jetzt mal knapp zu machen, weil wie du sagst, das würde den sprengenden Rahmen.
Bitte Roberto, versuch es knapp zu machen.
Ich versuche es ganz knapp zu sagen. Also was ich verstanden habe, ist das, also zumindest was Osho jetzt im Vordergrund jetzt sagt, also von ihm habe ich jetzt zwei Bücher gelesen diesbezüglich.
Genau, der ist aber eben Neotantriker, ne?
Der ist schon Neotantriker.
Genau, da gibt es einen ganz klaren Unterschied,
okay.
Mit ihm fängt es im Westen auch an, oder?
Also das heißt, er hat das sozusagen, deswegen, okay, kann ich es trotzdem, also ich sage es trotzdem, weil, also was ich von ihm verstanden habe, er sagt eben, dass wir Menschen sozusagen, wenn wir ein Begehren empfinden, ja, also wenn wir Lust haben nach Sex zum Beispiel, ja, also wenn wir ein Begehren empfinden, dann suchen die meisten Menschen auf dieser Erde, suchen sie ganz schnell eine Möglichkeit, dieses aufkommende große Gefühl, was in einem entsteht, loszuwerden. Also wenn sie einen Partner, eine Partnerin haben, dann halt, indem sie Sex haben. Wenn sie es alleine sind, machen sie Sex halt selber oder was auch immer. Also sie suchen ganz schnell diese Energie, die da so am Aufkommen ist, ganz schnell loszuwerden, damit sie dann wieder ganz normal funktionieren können. Mhm. Und er sagt zum Beispiel, er sagt eben, dass, also oder das, was ich als Tantra verstanden habe, ist, dass er eben sagt, es geht eben nicht darum, das loszuwerden, sondern diese Energie, die eben auch eine Lebensenergie ist, auszudehnen, da zu bleiben.
Unbedingt.
Also das, und da hat es, glaube ich, mit der Tantra-Massage insofern ein bisschen was zu tun mit diesem Ausdehnen eines aufkommenden so Energie auf den ganzen Körper. Ja. Kann es sowas ein bisschen da die...
Genau, also das kann auf jeden Fall ein Aspekt sein. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt.
Ja.
Aber wenn wir uns diesen Aspekt vornehmen, sind wir schon wieder nicht in der Absichtslosigkeit.
Sehr gut.
Okay.
Das heißt, das gefällt mir, ja. Wir gucken einfach wirklich, was kommt. Und streben das nicht als Optimum an.
Okay.
Obwohl wir das jetzt hier so ein bisschen als Optimum besprechen vielleicht. Ja. Aber wir streben das überhaupt nicht an.
Ja.
Ist, was ist und es kommt, was kommt.
Das ja, und ich meine, man muss auch sagen, für diejenigen, die das vielleicht jetzt auch nicht kennen, eine Tantra-Massage, also man beginnt wirklich ja zuerst mal mit einem Ritual und man beginnt wirklich erstmal bei den Fingern und bei der Hand mit der Berührung. Also man geht jetzt da nicht gleich zum Lingam oder zu der Yoni, also zu den Genitalien, sondern man beginnt ja wirklich mit der Hand mit den Fingern, geht dann zu den Armen, Kopf, Füße, Beine, Rücken. Also, der Lingam oder die Yoni ist ja wirklich dann erst ganz am Schluss dieser Tantra-Massage. Also nur für diejenigen, die das vielleicht noch nie erlebt haben und vielleicht jetzt Angst haben, dann muss ich jetzt gleich irgendwie, werde ich da gleich überall berührt oder so.
Genau, also es ist natürlich schon so, dass wir die immer mal mit einbeziehen, die Genitalien. Ja. Also wir umschiffen die nicht, wenn wir massieren. Das ist richtig. Und was ganz wichtig ist, was ich gerade dachte, was du erzählen willst vielleicht, ist, dass tatsächlich ich das immer wieder erlebt habe in der Tantra-Massage und auch in den Ausbildungen, dass es da auch einen totalen Performance-Druck gibt. Also, dass die Menschen denken, so, sie müssen jetzt irgendwie erregt sein.
Also der Empfangende meinst
genau,
du jetzt? Oder
genau,
die Empfangende?
Genau. Die müssen jetzt irgendwie erregt sein und irgendwas da machen. Ich habe das so.
Die können das dann gar nicht genießen, oder?
Genau. Das ist eigentlich nicht zu fassen, wie sehr das eigentlich in unseren Systemen ist, ne? Da irgendwas hinlegen zu müssen jetzt. Ja. Und ich kenne das auch von mir. Ich habe ganz wunderbare Massagen gehabt und wirklich auch gar nichts, bin da überhaupt nicht in die Erregung gekommen oder so. Und darum geht es auch nicht. Wenn die da ist, ist das gut. Und wenn die nicht da ist, ist es auch gut. Und diese Massage kann viel befördern, was in uns ist, und kann auch Raum geben, Raum schaffen.
Wofür? Und
spielt keine Rolle.
Ja, wofür?
Für alles, was in uns eigentlich ist, ne?
Okay.
Was irgendwie vielleicht auch mal raus will. Und das muss einfach nicht immer geil sein, genital berührt zu werden.
Ja, also es sind auch Blockaden, die damit gelöst werden.
Genau. Also das kann passieren. Das kann passieren. Und es ist tatsächlich so, dass häufig Frauen auch zur Massage kommen und sagen, so, sie wollen jetzt mal einen Orgasmus erleben, sie haben das noch nie erlebt, oder sie wollen mal irgendwas erleben. Und das ist natürlich eine Falle für uns, weil wir alle natürlich dann gern diese Frauen zum Beispiel unterstützen möchten, oder auch Männer, was einfach gerade häufig passiert ist, dass es Pornosüchte gibt. Dadurch Blockaden wirklich entstehen, und natürlich wollen wir alle diesen Menschen irgendwie helfen, aber da ist es dann nicht mehr absichtslos. Und da sind wir in der Falle.
Ja.
Ich habe du hast ja, Christina, du hast ja noch nie eine Tantra-Massage erlebt.
Nein.
Ich habe ja, also als ich meine erste vor der Ausbildung sozusagen bekommen habe, da hatte ich mich gerade getrennt nach 12 Jahren. Und was ich dabei, also was für mich der sozusagen als empfangende Person das Entscheidende oder das, was mich am meisten, glaube ich, so nach dieser Massage so mitgenommen hatte, war dieses, dass ich überall berührt wurde und dass das zum Beispiel in unserer Sexualität dann irgendwann mal, also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemals so war, aber dass wir das gar nicht taten. Also dass das oft in einer Beziehung zum Beispiel mit einem Partner, mit einer Partnerin, du dann irgendwie weißt, was du magst, und du weißt, wie du, was dem anderen gefällt, und dann machst du das immer wieder.
Genau.
Und du vergisst dann gewisse Körperteile, hast du noch gar nie berührt, oder du wurdest da schon lange oder gar nicht nie berührt. Und das fand ich so das Faszinierende auch daran, muss ich ehrlich sagen, wo ich denke, wie viel wir an Körper besitzen und wie selten wir da eine Aufmerksamkeit selbst dem schenken, und geschweige dann dem Menschen, den wir vielleicht lieben oder begehren, weil wir dann immer denken, okay, weiß ich nicht, wir machen immer die gleichen Abläufe und gucken uns nie eine Hand an oder einen Arm an oder einen Rücken an oder was auch immer. Und das fand ich zum Beispiel sehr, sehr faszinierend. Und ich glaube, dass das, also was ich glaube, das erfahre ich auch, dass das eben ganz oft ist, dass die Erfahrung, wie du eben beschreibst, so die Erfahrung, die da man mitnimmt, sehr viel mit der eigenen Geschichte zu tun hat.
Ja.
Oder?
Ja, ja, total. Also das hast du ja damals in der Ausbildung auch gesagt. Ich fand das, mich hat das sehr berührt, als du das gesagt hast. Und jetzt auch wieder, mich berührt das sehr.
Ja, ich fand, es ist, also mich hat das wirklich so, das fand ich so, das fand ich so, das also das fand ich wirklich, dachte ich, wow, irgendwie, wie krass. Also, wie,
das kann aber eine gute Intention der Menschen sein, zur Tantra-Massage zu gehen, oder?
Ich finde tatsächlich, ich finde es eigentlich ganz interessant, wenn man die Tantra-Massage nicht von seinem Partner oder seiner Partnerin empfängt. Mhm. Ich verstehe das und mir geht das auch nah und mich berührt es, dass da Berührungen ausbleiben in der Partnerschaft. Das kann man ja mal so als Inspiration mitnehmen.
Mhm. Ja.
Ich finde aber tatsächlich, diese Absichtslosigkeit ist ganz schwer herzustellen in der Partnerschaft. Mhm. Und deswegen finde ich es tatsächlich gut, zu einer fremden Person zu gehen und vielleicht auch zu einer Person, das ist meine Empfehlung immer, mit der man nicht unbedingt eine Projektion zu laufen hat, beziehungsweise in eine Projektion reinkommt. Ja. Also, dass man zum Beispiel guckt, dass man sich als heterosexuelle Frau vielleicht von einer Frau massieren lässt und dann nicht plötzlich auf einen Mann trifft, an dem man irgendwas finden könnte oder umgekehrt. Ja. Da jetzt in welchen Konstellationen. Mhm. Oder als gerade, das ist für die meisten heterosexuellen Männer natürlich eine Herausforderung, sich von einem Mann massieren zu lassen. Ja. Aber das wäre immer meine Empfehlung. So.
Was würdest du sagen? Ist man nackt, wenn man nackt ist, ist man geschützter, als wenn man bedeckt ist? Oder fühlst also oder wann ist man nackt? Also fühlst du dich angezogen oder bedeckt stärker oder nackt? Oder ist das situationsabhängig?
Genau.
Ich glaube auch. Ja.
Also das ist ganz klar situationsabhängig.
Mhm. Aber gibt es auch ein Gefühl, also hast du, oder du auch, Christina, du auch, also fühlst du dich nackt auch stark? Also, oder in welchen Situationen fühlst du dich nackt stark? Also, falls es so ist.
Naja, ich gehe jetzt mal davon aus, wir reden jetzt nicht über dieses übliche Nacktsein, so verstehe ich deine Frage nicht, sondern ich fühle mich entblößt, weil mich jemand vielleicht so darstellt in einem Streit oder wie auch immer, desto stärker fühle ich mich dann.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Also ich gehe jetzt davon aus, dass du ja über das gesamte Leben und nicht jetzt nur über Sex oder über die Tantra-Massage diese Frage stellst, sondern
genau,
insgesamt im Leben.
Ja, genau, ja.
Und wenn dich jemand mit Worten entblößt, weil er dich krass angreift, dann habe ich das Gefühl, je mehr, desto stärker werde ich.
Hm. Das verstehe ich nicht. Wie kann dich denn...
Hast du das verstanden, Ulrike?
Ich kann das, glaube ich, nicht gut wiedergeben. Ich habe aber...
Also vom Gefühl her?
Ich bilde mir ein, das irgendwie zu...
Je nachher ein anderer mich macht, ob nun in Gedanken oder wie auch immer, desto stärker fühle ich mich.
Aber wie kann dich denn ein anderer nackt machen? Wodurch? Wie macht er dich nackt? Ein anderer oder eine andere?
Es gibt doch, kennst du doch, ich mach dich nackig.
Ich mag dich
das
nackig.
Das ist jetzt berlinerisch.
Ich mach dich nackig.
Verstehe ich nicht, nee. Aber wie macht man, nee. Ach, du meinst jetzt wirklich ausziehen?
Nein.
Sondern so näher psychologisch
ja,
oder so.
Ja,
aber dann
ja,
muss ich dich ja, aber dann muss ich dich ja kennen, oder? Also das heißt, ich kann ja nur... Nee?
Nö.
Wie geht das? Entschuldige, ihr müsst es mir erklären. Ich weiß es wirklich nicht. Ich stelle mich jetzt nicht dumm, sondern ich weiß es wirklich nicht. Wie kann man denn jemand nackig machen? Also wodurch?
Also wenn du jemanden gut kennst, kannst du es natürlich einfacher. Das ist ja klar.
Ja.
Aber es gibt ja auch Leute, die du nicht gut kennst, die Triggerpunkte bei dir erwischen, wo du dich total nackt fühlst. Also, weil du das Gefühl hast, der hat mich jetzt, der kennt mich gar nicht, aber hat total erkannt, was gerade los ist.
Aha. Und das macht dich aber stark.
Ja, mich
wenn
macht
jemand,
das stärker, ja.
Wenn jemand das tut mit dir, also wenn jemand dich entblößt, fühlst du dich stärker.
Fühle ich mich eigentlich stärker, ja.
Okay.
Ja.
Warum?
Also, das kann ich dir gar nicht sagen. Das kam jetzt so aus mir raus.
Okay. Interessant. Ist das bei dir auch so?
Da müsste ich wirklich mal... kann ich so aus der Kalten gar nicht sagen. Das glaube ich auch situativ.
Also es war jetzt so mein erster Impuls.
Aber ich kann das... ich habe da eine Idee von. Also ich,
so. Und du, Roberto?
Was ist jetzt die Frage?
Naja, deine Frage. Wo fühlst du dich denn sicherer?
Ob ich, wenn ich bedeckt oder wenn ich entblößt bin? Wo fühlst du dich denn bin?
Also insgesamt im Leben jetzt nicht nur bezogen auf die Situation des Sexes.
Also ich glaube, also wenn ich bedeckt sein muss, also wenn ich mich bedecke, weil ich sonst das Gefühl habe, befürchte etwas, deswegen bedecke ich mich, weil ich sonst etwas befürchte. Also ich bedecke mich mit etwas, also indem ich es nicht sage,
indem
was
man dich
ist.
Nicht auch wirklich erkennt.
Genau, weil ich nicht mich erkennbar machen will oder so, dann fühle ich mich auch unsicherer. Also klar, weil ich ja dann in einer eher Gefahrsituation bin und bedecke mich nicht, weil es mir kalt ist oder weil ich das Gefühl habe, ich kuschle mich in irgendetwas ein, so, sondern ich muss mich bedecken, weil wenn ich jetzt da wahrhaftig bin oder wenn ich nackt in dem Sinne bin, in dem, was ich bin oder wer ich bin, würde ich etwas, hätte ich eine Gefahr? So, das gibt's ja manchmal im Leben, also wo du dann irgendwie eher denkst, so, nee, das darf ich jetzt lieber nicht sagen, weil wenn ich das jetzt in diesem Kontext sage, könnte ich, könnte ich Gefahr laufen, dass die Leute mich schlagen oder irgend sowas, oder? Gibt es ja so Situationen. Dann fühle ich mich natürlich nicht wohl, sondern natürlich fühle ich mich dann wohler oder freier, wenn ich nackt sein darf.
Klar, eben, wenn man also alles sagen darf und sich in einer Situation befindet, wo man sich wirklich...
Genau.
Nackig machen kann.
Genau. Aber deswegen fand ich das irgendwie witzig, was du gesagt hast, weil wenn das jemand anders macht, ohne dass ich das ja initiiert habe, ja, finde ich, dass du das als Stärke erachtest, finde ich ja sehr interessant.
Ja.
Ja.
Tatsächlich ist es bei mir so, dass ich in ganz vielen Situationen mich nackter oder entblößter fühle, also wenn man jetzt von Entblößtsein sprechen kann überhaupt, als in so einer Tantra-Massage-Situation oder im Seminar oder so. Das hat eher für mich sowas, also im Seminar zu sein oder so, wie in der Sauna zu sein oder so. Also da habe ich überhaupt gar keine, gar kein Unwohlsein oder irgendwas. Ich fühle mich tatsächlich nackter und entblößter in jeder Bar, in jeder Disco, in jeder Kneipe oder im Bordbistro von der Deutschen Bahn. Also das ist tatsächlich, finde ich, eine sehr viel, also heikel ist es auch nicht, aber es ist, ja, ich fühle mich da tatsächlich bisweilen doch nackter gemacht, nackiger gemacht.
Ich verstehe das gut.
In so einer Massage, weil das einen ganz klaren Rahmen hat.
Ja.
Und das für mich auch kein kein Spiel hat oder so in dem Sinne.
Ja, ich finde es schön, was du sagst, weil so geht es mir auch. Und ich finde auch, zum Beispiel in dem Moment, wo du zum Beispiel bei einer Tantra-Massage sind ja beide, es ist sowohl die gebende Person als auch die empfangende Person nackt, das ist eben gleichwertend.
Ja.
Das heißt, wir sind ja beide in derselben Situation, dass wir beide uns jetzt nackt begegnen. So, und das ist... das ist manchmal dann so, finde ich auch, also eigentlich viel ehrlicher, viel klarer auch. Viel klarer erstmal so, weil wir haben gar keine Chance, irgendwas zu verheimlichen, also was sondern wir begegnen uns so, wie wir geschaffen sind, sozusagen erstmal.
Genau.
So.
Und wobei es ja aber nicht um beide um Empfänger und Gebenden als Person in dem Sinne geht. Also die begegnen sich ja nämlich nackt und da entsteht dann irgendwas. Mhm. Nee. Sondern es geht ja wirklich um diese Massage.
Ja.
Mhm. Ja. Und das finde ich einfach das Klare und Schöne auch daran. Also das ist... Mhm. überhaupt nicht darum geht, dass da jetzt irgendwas entsteht zwischen diesen beiden Menschen, als eben diese Massage.
Die Massage, ja. Hast du eigentlich im Rahmen deiner Suche nach Ausbildung in anderen Ländern auch gelernt oder nur in Deutschland?
Ich war in anderen Ländern auch unterwegs, habe da aber gar nicht so viel gefunden, weil das tatsächlich... in Deutschland schon sehr frei ist. Das muss ich mal so sagen.
Ah, ja.
Das ist für viele auch gar nicht vorstellbar, weil uns Deutschen ja auch immer so eine gewisse Steifheit und Hemmung zugeschrieben ist.
Ja.
Aber tatsächlich gibt es da eine große Szene hier und Deutschland ist ja eines der wenigen Länder, wo das tatsächlich auch relativ unkompliziert geht. Mhm. Obwohl natürlich wir seit 2018 auch diesem Prostituierten-Schutzgesetz unterliegen, es aber doch relativ unkompliziert weiterhin läuft.
Ist das eigentlich, seit es diesem Gesetz unterliegt, hat sich eigentlich die ganze Szene sozusagen, hat sich die verbessert oder verschlechtert, würdest du sagen, also so auf dem kommerziellen Markt?
Also für mich ist da gar nichts spürbar. Also für mich ist keine Veränderung spürbar in dem Bereich, in dem ich arbeite. Wie es in den Bordellen aussieht, weiß ich nicht. Also da habe ich einfach keinen Zugang und bin auch mit niemandem bekannt, der das im Bordell anbietet.
Und kannst du vielleicht, mir oder den ZuhörerInnen auch sagen, was würdest du sagen, ist ein guter Tantra-Masseur bzw. Masseurin?
Was Kompliments kommt jetzt.
sondern was würdest du sagen, was muss er sie für dich haben, so, wo du sagen würdest, ach, das ist jemand, der das kann oder so?
Also es gibt tatsächlich, also ich bleibe einfach wirklich auch in diesen Ausbildungen und Seminaren immer in dieser Absichtslosigkeit und da rede ich in Schleife. Gerade in meinem aktuellen Durchgang rede ich wirklich in Schleife immer wieder und immer wieder. Und wir machen da Übungen, damit es in die Absichtslosigkeit kommt. Und da gibt es drei Säulen. Das ist die Verehrung in der Tantra-Massage. Die Hingabe in der Tantra-Massage und die Präsenz. Und diese drei Komponenten schaffen wirklich die Absichtslosigkeit und diese Klarheit. Und darum geht's. Und das müssen wir alle immer wieder trainieren, weil wir alle niemals immer präsent sind. Aber wenn wir das trainieren oder wenn das der optimale oder super tolle Spitzen-Tantra-Masseur oder die spitzentolle Tantra-Masseurin hinbekommt, dann finde ich das gut, ja.
Genau. Und hatte ich jetzt vielleicht noch eine der letzten Fragen, weil wir sind ja schon fast... Oder willst du sie zuerst stellen?
Nein, ich will auf ein anderes Thema, deswegen...
Ich wollte fragen, hat dich eigentlich das Tantra, die Tantra-Massage auch als Mensch irgendwie verändert?
Diese Beschäftigung damit? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen, weil also ich gehe davon aus, dass alles irgendwie verändert und Einfluss hat. Aber was mich zu welchem Grad verändert hat oder geprägt hat, weiß ich nicht.
Weiß ich.
Also das wäre jetzt ganz keck, irgendwie da eine große Geschichte draus zu machen. Das ist eine große Geschichte für mich, die Tantra-Massage, und ist mir sehr wertvoll. Aber ob die mich jetzt so geprägt hat und so geformt hat, weiß ich nicht.
Ja, okay.
Ulrike, du hast du vorhin gesagt, in Ostberlin aufgewachsen. Mhm. Du lebst jetzt aber auch in der Uckermark, oder?
Genau.
Warum?
Ich hatte immer mal Lust irgendwie auf Garten und draußen und Land.
Echt?
Ja, also Dorf kam mir gar nicht so. Ich bin jetzt richtig in einem Dorf angekommen auch. Ich hatte eher irgendwas Einzelstehendes vielleicht im Sinne. Aber ich finde das jetzt richtig gut im Dorf.
Ja?
Ja, ich wohne
was macht das
mitten
aus?
Im Dorf.
Was macht das aus?
Es ist dort in diesem Dorf, gibt es eine Gemeinschaft. Es gibt tatsächlich eine Gemeinschaft. Das habe ich gar nicht im Sinn gehabt oder mir vorstellen können, dass es da sowas gibt in der Uckermark. Aber das Dorf und mit seinen Bewohnern, Bewohnerinnen ist sehr schön verbunden.
Ah, wie schön. Also das heißt, ja. Da war nicht so dieses Gefühl, ah, da kommt einer aus der großen Stadt und den brauchen wir hier nicht, sondern ist schon so, dass du da aufgenommen wurdest oder musstest du sehr viel dafür tun?
Ich habe aktiv nichts dafür getan.
Ah, ja.
Nee, ich habe aktiv nichts dafür getan.
Schön ist das, finde ich gut.
Möglicherweise sind da irgendwelche Dinge passiert, die mir nicht bewusst waren, das weiß ich nicht. Und möglicherweise hat irgendjemand irgendwas über mich gedacht oder irgendwas über mich erzählt, das weiß ich alles nicht. Ich habe mich aber von Anfang an dort gut aufgenommen gefühlt.
Ach, schön. Ja. Also von daher bist du wie oft in der Uckermark und wie oft in Berlin noch so?
Na,
ich frage deswegen so, weil ich ja auch immer überlege, muss ich aus der Großstadt raus so langsam?
Also es sind ungefähr so 4-5 Tage Uckermark und 2-3 Tage Berlin oder irgendwo anders. Also ich gucke schon, dass ich da viel bin, weil ich da einfach gern bin. Das war am Anfang nicht so geplant. Am Anfang habe ich gedacht, naja, ich bin da mal am Wochenende oder im Urlaub oder so. Und das hat sich aber tatsächlich gedreht.
Wegen der Ruhe?
Wegen der Ruhe, wegen der Klarheit. Es gibt da eine gewisse Klarheit auch im Brandenburgischen. Ne?
Das ist auch so ein, eine Klarheit. Was heißt das? Das finde ich interessant.
Im Umgang und im Kontakt so, und im Tun, im Miteinander.
Meinst du mit Klarheit auch Regeln?
Eine Unkompliziertheit vielleicht.
Ah,
es gibt da auch Regeln, die erfasse ich so nach und nach, weil es gibt ja da auch unbeschriebene Gesetze und Regeln. Ich finde das sehr unkompliziert und mich erinnert das tatsächlich auch an meine Zeit im Osten, in der ich auch jeweils sehr häufig umgezogen in Berlin, immer im Prenzlauer Berg allerdings, verrückterweise. aber da gab es auch immer so Hausgemeinschaften und das ist eigentlich ähnlich dort. Das funktioniert gut. Obwohl es in dem Dorf, in dem ich wohne, auch einen relativ großen Prozentsatz an Menschen gibt, die aus dem Westen zugezogen sind. Die haben es möglicherweise ein bisschen schwerer gehabt als ich, aber nicht viel, glaube ich. Also die sind da auch gut angekommen. Das ist so mein Eindruck. Ja. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die aufgrund dieser westlichen Herkunft da irgendwie ins Straucheln geraten sind.
Ah ja, okay, spannend.
Du also ich weiß, dass es das gibt, auch in Orten, aber nicht da, wo ich bin.
Ah ja. Du hast uns ja ein Birnensecko mitgebracht von deinem Nachbarn. Bin schon sehr gespannt drauf. Da müssen wir ein bisschen warten, bis es wärmer wird. Und ich würde sagen, vielen Dank. Es war schön, dich in unserem Podcast zu haben, Ulrike. Dankeschön.
Ich danke euch.
Vielen Dank.
Es war, es war toll.
Vielen Dank. Christina?
Roberto.
Herzlichen Dank auch dir. Und bis bald, Ulrike. Auf ganz bald.
Auf ganz bald. Vielen Dank auch für den ganz tollen Rotwein.
Gerne.
Tschüss.
Zwischen
Defekt und Exzellenz. Dazwischen.